Mega, das war ja. Es ist schon immer wieder schön, hier in Kirchberg zu sein. Und ich erinnere mich wirklich gerne an die Zeiten zurück. Bis 2017 waren wir hier, Billy mit meiner Frau Birgit. 8 Jahre lang hatten wir hier in der Kinder- und Jugendarbeit, waren wir da. Inzwischen sind wir woanders, in Bayern, Franken, Hesselberg, Wassertrüdingen. Dort sind wir gerade gelandet, bin dort unterwegs als Jugendreferent, freue mich dort mit den Kindern und Jugendlichen unterwegs zu sein und ihnen zu versuchen, Gott lieb zu machen. Das ist mein Geschäft und mein Herzensanliegen, beides gleichzeitig. Und jetzt darf ich heute mal wieder hier sein, freue mich sehr, ganz viele Gesichter zu sehen, die ich, glaube ich, kenne und aber auch manche, die ich nicht kenne. Und das finde ich noch schöner, dass Leute da sind, die ich tatsächlich vielleicht entweder nicht mehr erkenne oder die tatsächlich neu sind. Denn neue Leute, wenn man nach 5 Jahren wiederkommt und es hat sich gar nichts Neues getan, das wäre echt traurig, wenn das tatsächlich so wäre. Ist aber nicht und das freut mich sehr. Das finde ich schön. Für heute, ich habe gedacht, der Martin ist einfach ein Guter. Und er hat vorhin schon am Anfang gesagt, heute ist eigentlich ein Tag, Palmsonntag, an dem man dasteht und jubelt und sagt, boah, mega, da kommt dieser Jesus Christus hereingeritten in diese Stadt. Und die Leute stehen da und freuen sich von Herzen. Das müsste eigentlich heute Thema sein. Und dann gibt es aber gleichzeitig auch die Leute, die das wahrscheinlich gar nicht so können, die nicht dastehen können und sagen, alles gut und richtig schön und wir freuen uns, sondern die eher Pipi in den Augen haben, wo manche Tränen runterlaufen. Das meine ich gar nicht blöde, sondern es gibt einfach Situationen im Leben, die alles andere als leicht sind. Und die muss man dann auch irgendwie aushalten und damit umgehen. Und ich habe euch 3 Situationen mitgebracht und ihr sollt mal überlegen, was würdet ihr denn machen, wenn ihr das mitbekommt und wie würdet ihr denn den anderen da trösten? Erste Situation, ein ganz rein zufälliges Beispiel ausgewählt, Frühstückstisch, die Tochter hat sich ein wunderschönes Kleid angezogen, ein wirklich schönes weißes Kleid, das sie voller Freude in den Kindergarten anziehen will und dann kommt das Frühstück. Es ist Winter, winterliche Zeit, ein bisschen Rotz läuft immer und dann isst man, nehmen wir Marmelade, einen Marmeladenzopf oder Brot oder sowas und dann ein kleiner unvorsichtiger Moment und es macht einmal und dann gibt es eine doppelte Bremsspur auf dem Ärmel, einmal mit Rotz und einmal mit Marmelade und es ist für das Kind völlig klar, das kann ich heute nicht mehr anziehen in den Kind. Ist sogar für das Kind klar, für die Eltern sowieso, aber auch für das Kind. Dieses Teil kann ich nicht mehr anziehen. Was würdest du denn jetzt machen als Mama oder als Papa, um dein Kind zu trösten? Was macht man denn da? Mal geschwind überlegen. Ihr habt bestimmt irgendwas Tolles gefunden, vielleicht nimmt man es in den Arm oder so oder wischt die Tränen weg, versucht es noch auszuwaschen und weiß schon im Voraus, das wird nichts, aber damit findet man im Kleiderschrank was anderes. Es gibt bestimmt irgendeine Lösung. Zweite Situation, was macht man denn, wenn man einen Arbeitskollegen hat, den Luigi, einen waschechten Italiener, man mit ihm zusammen Fußball guckt? Vor 2 oder 3 Wochen war abends ein Spiel, wo man nebenher eigentlich gedacht hat, oh ja, kann man eine Runde Chips essen oder Bierchen trinken und dann spielt Italien gegen Nordmazedonien eigentlich wie soll man sagen, es sollte eigentlich klar sein, wie das Ding ausgeht und dann verlieren die das aber. Und es ist nicht nur irgendein Fußballspiel, sondern die Italiener sind, weil sie dieses Spiel verloren haben, auf den letzten Minuten rausgeflogen, haben erstmal keine Chance mehr bei der WM dabei zu sein. Und das ist für Italien doch schon arg bitter. Jetzt bist du der Kumpel vom Luigi und merkst, wie bei ihm das Pipi runterläuft und der Tränen in den Augen hat. Was macht man denn dann? Wie tröstet man denn? Kinder ist klar, wie man die tröstet. Was macht man denn mit Erwachsenen? Was machen denn 2 Männer miteinander, die sich trösten müssen? Wahrscheinlich was anderes. Vielleicht noch ein Bierchen aufmachen oder die zweite Chipspackung holen oder man findet bestimmt irgendwas. Nochmal, dritte Situation, die ist tatsächlich ein bisschen ernster. Ein kleines Dorf, ein Einfamilienhaus, ein Kind, 13-jähriger Junge, wohnt oder lebt, ist gerade darin mit seinem Hund. Die Eltern sind gerade nicht da, sagen wir, die sind einkaufen gegangen, spielt keine Rolle. Und dann passiert dieses tragische Unglück, dieses Haus explodiert. Es kommt zu einer Gasexplosion, einem wirklich tragischen Unfall. Und weil es ein kleines Dorf ist, ich meine, die Leute kommen alle ganz schnell angerannt, versuchen rauszubuddeln, was dann noch irgendwie geht. Die Feuerwehr und verschiedene andere Rettungskräfte kommen auch und haben irgendwelche Geräte dabei, wo sie feststellen können, oh, da gibt's noch Leben, da ist noch ein Herzschlag zu sehen auf irgendwelchen Sensoren, da ist noch Wärme da. Sie buddeln und graben an dieser Stelle, um das Leben hervor oder wieder freizuschaufeln. Die Eltern sind inzwischen auch da natürlich völlig aufgelöst, dass die Tränen in den Augen haben und völlig verkrampft sind, ganz klar. Und man kommt diesem Leben immer näher. Dann werden die letzten großen Trümmer noch beiseite geräumt und dann kommt das raus, was man sich nicht wünscht. Der Hund hat es überlebt. Seinen Herzschlag hat man gespürt, aber das Kind nebendran leider nicht. Wie tröstet man denn dann die Mama und den Papa? Und nochmal anders, wenn ich jetzt der wäre, kann ich mich selber trösten? Kann ich mir selber Trost zusprechen, einreden, mich selber irgendwie es wieder gut machen? Ich habe in einer Zeitschrift gelesen, Psychologie Heute heißt die, eigentlich eine Fachzeitschrift. Da schlägt ein Autor, der bringt genau dieses Beispiel, Gasexplosion, und bringt dann verschiedene Beispiele, was er als Psychologe den Leuten rät, wie sie sich denn selber trösten können, um sich wieder, dass man eben wieder ein bisschen aufrecht durchs Leben gehen kann. Ich lese euch einfach mal die Liste vor. Er sagt, ein Gedicht oder ein Buch schreiben, ein Buch lesen, ein warmes Vollbad nehmen, sich die Warum-Frage stellen, die eigene Hand aufs Herz legen, einen wohlriechenden Tee trinken, eine Selbsthilfegruppe besuchen, einen Spaziergang im Wald, sich der Wozu-Frage stellen, ins Theater gehen und Kultur genießen, von Herzen lachen, weinen, mit anderen Leuten beisammen sein, erotische Erlebnisse haben, gut essen gehen. Und dann hört die Liste auf. Das sind die Dinge, die dieser Psychologe den Leuten vorschlägt, wenn sie sowas tief Tragisches erleben. Ich von mir aus muss sagen, ich habe es glücklicherweise noch nicht sowas dermaßen Tragisches in meinem eigenen Leben erlebt, aber ich kann mir schwerlich vorstellen, vielleicht ist es tatsächlich so, aber ich kann mir schwerlich vorstellen, dass das irgendwie alles ist. Ein Vollbad nehmen, einen Tee trinken und im Wald spazieren gehen, nicht gleichzeitig, geht er nicht, aber nacheinander und dann kann ich wieder fröhlich durchs Leben gehen. Irgendwie, ich von mir aus denke, oh, und gerade als Christ denke ich, oh, da fehlt, das kann ja gar nicht sein, da fehlt ja wirklich noch was Großes oder Großartiges, das kann ja gar nicht sein, dass das alles ist. Und wenn man dann aber in die Geschichte hineinguckt, was die Leute früher denn gemacht haben, um sich irgendwie zu trösten, und man dann, egal, 1000, 2000 Jahre zurückgeht oder 3000, und man bei Euripides oder anderen Philosophen und Schriftstellern der Antike schaut, dann wird man feststellen, die haben ziemlich die gleichen Sachen. Die sind damals schon auf die gleichen Ideen gekommen, das muss den Leuten irgendwie weiterhelfen. Es kommen noch ein paar verstörende Sachen dazu, die sagen dann auch, Selbstmord würde auch helfen, um sich zu trösten, oder den Lügen von Ärzten zu glauben. Also die Liste ist nicht ganz identisch, aber fast das Gleiche. Also irgendwie scheinen die Menschen so eine Ahnung zu haben, was ihnen weiterhelfen könnte, wenn man was tief Tragisches erlebt hat. Und ich würde oder muss und will da aber noch was ergänzen, was für mich völlig klar ist, was noch viel, aus meiner Sicht viel, viel mehr hilft, um sich tatsächlich zu trösten. Was das ist, ist ja irgendwie klar, dass das die göttliche Dimension sein kann oder eigentlich sogar sein muss. Wenn man dann in die Bibel hineinschaut, dann wird man feststellen, die Leute damals, alttestamentlich, auch im Neuen Testament, die haben sich durch verschiedene Dinge gegenseitig getröstet, sich Mut zugesprochen und sich auch selber getröstet. Da ist zum Beispiel der indirekte Weg, Dass sie sagen, oh, es gab doch damals Propheten. Die waren auf der einen Seite schon irgendwie schwierig, die haben ganz viele schwierige Dinge den Leuten gesagt und was sie ändern sollen in ihrem Leben, waren eher wie Richter und dann aber gleichzeitig auch hinten raus oft die Tröster. Wenn man da Hesekiel das Buch liest, wird man feststellen, der ist irgendwie fast schon zweigeteilt. Oder Jesaja, Jeremia, die haben beides, Trostworte und Gerichtsworte. Aber eben auch den Trost, der zugesprochen wird von einem Menschen, der mit Jesus oder mit Gott unterwegs ist und anderen Leuten weiterhelfen wird. Wenn man ins zweite Makkabäerbuch reinschaut, apokryphes Buch, aber stehen auch ganz nette Sachen drin, da heißt es mal, dass Judas seinen Leuten ermutigende Worte aus dem Gesetz und den Propheten weitergibt, um sie zu trösten. Wir würden nicht sagen Gesetz und Propheten, sondern wir sagen, oh, wir nehmen die Bibel. Ist im Prinzip das Gleiche. Das heißt, die Leute damals schon hatten sich gegenseitig getröstet, indem sie einander Bibelverse zugesprochen haben. Fand ich interessant zu lesen und habe gedacht, ja, das scheint eine gute Praxis auch damals schon gewesen zu sein, vielleicht auch heute. Wie man das dann macht, das ist immer noch die andere Frage. Sich um die Ohren klatschen, das ist nicht so das ganz Gute, aber Bibelverse, ein ermutigendes Wort von Gott, Leuten weitergeben, könnte, glaube ich, gut sein. Und vor allem, und das kommt im Alten Testament ganz deutlich raus, die Juden damals, die hatten sich sowas von fest an diesem einen großen Ereignis festgehalten, dass Gott sie aus Ägypten herausgeführt hat. Dass er mitten dabei gewesen ist, dass er mit durchgegangen ist und sie rausgeholt hat aus Ägypten, das haben viele, viele, viele Generationen nach ihnen, war das immer noch das Ding schlechthin. Die haben das selber gar nicht mehr erlebt, 500 Jahre später, aber das ist so in ihrem Kopf und in ihrem Denken drin, boah, damals hat uns Gott rausgeholt und deswegen hilft mir das heute in meiner Situation, obwohl die damals schon lange her ist, hilft mir das heute noch weiter, auch für die Zukunft. Jetzt stehen wir ganz kurz vor Ostern, schon lange, lange her, aber damals habe ich, nicht ich, aber haben die Leute was erlebt, was ihnen, was alles geändert hat. Dass da einer mich sowas von lieb hat, dass er für mich stirbt, dass er dann sogar wieder aufersteht, immer noch lebt. Das hat einen so mächtigen Eindruck auf die Leute damals gemacht, dass sie begeistert durch die Gegend gezogen sind. Und im Prinzip machen wir das heute gar nicht anders, wie das die Juden damals mit dem Auszug aus Ägypten gemacht haben. Wir erinnern uns daran, was Gott damals gemacht hat, feiern das, dass er uns lieb hat, dass er für uns gestorben ist und auferstanden ist, dass er lebt. Und hoffentlich, und das ist der Punkt, hoffentlich tröstet uns das. Warum denn eigentlich überhaupt trösten? Das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Ich lese euch mal den Bibeltext für heute vor. Steht im 2. Korinther, 1. Kapitel, 5 Verse. Ich lese den Text einfach vor, ich habe ihn leider nicht auf PowerPoint dabei, aber dann wäre die Aufgabe auch zu einfach. Vielleicht könnte man, wenn man das hinbekommt, nebenher mal innerlich mitzählen, wie oft denn es da um das Trösten geht. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Haben wir aber Trübsal, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Haben wir Trost, so geschieht es zu eurem Trost, der sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die auch wir leiden. Und unsere Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen, wie ihr an den Leiden teilhabt, so werdet ihr auch am Trost teilhaben. Das ist soweit der Bibeltext. Hat das jemand mal innerlich versucht mitzuzählen, wie oft das ums Trösten und den Trost ging? Schreit es einfach mal geschwind raus. 10 Mal geht es in 5 Versen um das Trösten. Das kann gar nicht anders sein als Trost. Und dann das allererste Mal, wo das vorkommt, ist der Knaller. Heißt es hier, wir haben, oder gelobt sei Gott, der Gott allen Trostes. Unser Gott stellt sich vor als der, der trösten kann, wie sonst kein anderer. Er ist der Gott allen Trostes. Wie kann das denn sein? Ein paar kleine Beobachtungen oder Bemerkungen. Wenn man trösten sich überlegt, was ist das denn eigentlich, guckt ein bisschen nach, dann heißt es zum Beispiel, trösten heißt jemanden aufrichten, jemandem Zuversicht, Sicherheit, Schutz geben. Und dann wird man feststellen, jemanden aufrichten oder ihm Zuversicht, Sicherheit geben, das kann ich gar nicht von mir selber machen. Das kommt immer irgendwie von außen an mich heran. Da macht jemand anderes etwas mit mir oder etwas anderes mit mir und tröstet mich dann. Jemand schreibt, es geht um den Menschen, der eine persönliche Not oder Schmerz erleidet und dieser Mensch braucht, und jetzt kommt's, die Nähe eines anderen, der ihn begleitet, aushält, ihm zuhört und mitgeht. Der ihn begleitet, aushält, zuhört und mitgeht. Da schreibt einer, der hat mit Gott überhaupt nichts am Hut. Aber so tröste ich jemanden. Und jetzt überlegen wir haben einen Gott, der sagt, er ist der Gott allen Trostes. Passt das denn irgendwie zusammen? Ah, natürlich passt das zusammen. Wer könnte mich denn besser begleiten, besser mit mir unterwegs sein? Wer könnte das denn besser machen als Gott selber? Zumal, und jetzt kommt der Knaller, was heißt denn trösten eigentlich im Griechischen? Da steht ein Wort, das kennt man vielleicht, auch wenn man gar kein Griechisch gelernt hat. Das heißt Parakaleo. Vielleicht denkt sich jeder eine oder andere jetzt, da muss man ja schon ein bisschen versiert sein, okay, Parakaleo, das kenne ich, aber das kenne ich eigentlich woanders her. Das kennt man eher als dieses Wort, das auf der einen Seite so der obene Zeigefinger ermahnen heißt, und auf der anderen Seite aber gleichzeitig aber auch, yeah, vorwärts mit dir und einen ermutigende Worte zusprechen. Dieses Ermahnen und Ermutigen aus Römer 12. Ich ermahne und ermutige euch nun, liebe Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leibe hingibt und sowas da. Das kennt man vielleicht. Heißt aber auch trösten. Und dann, und das kennt man vielleicht auch noch. Es gibt in Johannes 14 und 16, da stellt uns Jesus jemanden vor, den er Paraklet nennt. Paraklet, das ist das gleiche, der gleiche Wortstamm. Parakaleo, Paraklet, das gehört zusammen. Wer ist denn dieser Paraklet? Weiß das zufällig jemand? Oh, ich habe es irgendwo da flüstern hören. Das ist der Heilige Geist. Jesus nennt den Heiligen Geist Paraklet. Und jetzt überlege ich mir, der Heilige Geist, das ist doch der in mir wohnt. Wenn Gott selber in mir wohnt, es mit mir aushält, mit mir durch mein Leben geht. Ja, natürlich kann er mich dann trösten. Wer könnte das denn tatsächlich besser tun, wenn nicht er selber? Gott selber. Dass er der Gott allen Trostes ist, macht durch und durch Sinn. Wie er das dann tut, das ist ihm überlassen. Das kann ich auch gar nicht genau sagen. Aber er tut es. Und ich habe bei einem Theologieprofessor letztens eine schöne Geschichte gehört. Ich versuche sie mal ein bisschen wiederzugeben, kriege es aber nicht so gut hin, wie er das erzählt hat. Das ist schon eine ganze Weile her. Er war damals Konfirmand. Dauert nicht mehr lange. Ihr könnt euch mal vorstellen, Konfi, nur eine ganz andere Stadt, auch ganz andere Verhältnisse. Dieser eine Mensch musste zu seinem Konfi-Unterricht irgendwo hin ins Gemeindehaus gehen und dort eine Straße entlang. Und jetzt ist diese Straße eine langgezogene Straße und ganz auf der anderen Seite sieht er, wenn eine kleine Gruppe Jugendlicher, ein bisschen älter, ihm entgegenkommt. Er kennt die Gruppe vom Hörensagen, weiß ungefähr, wie die drauf sind und denkt sich, ich gehe mal lieber auf die andere Straßenseite, dort gefällt es mir gerade besser. Ich muss später die Straße da überqueren, also kann ich auch gleich rübergehen, weil er ihnen einfach nicht begegnen will. Das sind so ein bisschen finstere Leute. Diese andere Gruppe denkt sich aber, dem schlagen wir ein Schnippchen, wechselt auch die Straßenseite. Und dann kommt es zu dem es kommen muss, die beiden begegnen sich. Und dann kommt es zu dem, was er sich vorher nicht gedacht hat, auch nicht wünschen wollte, aber es schnappt ihn tatsächlich einer von diesen halbstarken Jugendlichen, schmeißt ihn über die Hecke von dem Grundstück, das da ist, die anderen hüpfen hinterher und da gibt es einen richtigen Faustschlag in die Magengegend. Der wird nicht richtig zusammengeprügelt, aber mindestens mal ein dicker Schlag und dann ins Ohr geflüstert, und wenn du diese Straße noch einmal betrittst, dann kriegst du aber richtig Ärger. Das ist unsere Straße. Dann hüpfen die wieder über den Zaun weg und sind fort. Der junge Konfirmand erzählt jetzt im Nachhinein, ihm ist nichts passiert, ihm ist schon was passiert, aber er hat keinen Milzriss oder sonst irgendwas. Er ist unbeschadet angekommen in seinem Konfi-Unterricht, hat davon nicht mehr viel mitbekommen, war einfach völlig verdattelt, weil er wusste, er muss diese Straße wieder zurückgehen. Ich weiß nicht, warum man nicht einfach einen Umweg gehen konnte, kenne ich die Straßenverhältnisse nicht, aber irgendwie, er hat gesagt, er muss da wieder durch. Und dann nach dem Konfi-Unterricht steht er dann, es ist inzwischen dunkel geworden, am Ende dieser Straße, geht diesen Weg entlang und merkt, während er dort entlang läuft, warum es den Psalm 23 gibt. Denn den fängt er dann an zu beten. Und ob ich schon wandere durchs finstere Tal, fürchte ich kein Unglück oder keine Schlägergruppe oder was auch immer, denn du bist bei mir. Du bist da. Dein Stecken und Stab trösten mich. Und als er das so betet, beschreibt er es dann, wie er innerlich sowas von fröhlich und es ihm warm ums Herz wird, dass er sogar vor Freude Luftsprünge macht, dass er jetzt hier diese Straße entlang gehen kann und weiß, und ich bin mit diesem Gott zusammen unterwegs und er wird mich da durchtragen, durchschweben lassen. Die Schlägergruppe war nicht da, aber in diesem Moment ändert sich für ihn sein Leben. Es dauert noch ein paar wenige Wochen, dann hat er Konfirmation und dieses Ja, das er dort sagt, ist ein ganz bewusstes Ja, weil er da gemerkt hat, in dieser Straße, in der dunklen Zeit, ich gehe durchs finstere Tal, aber da ist einer dabei, der Gott allen Trostes und der bringt mich da durch. Wie Gott das jetzt gemacht hat, das kann ich nicht genau beschreiben, aber er hat so erlebt. Und weil der das so erlebt hat, will ich euch das auch wieder sagen. Warum? Weil, und das finde ich sehr schön an diesem Text hier, da heißt es, wenn ich getröstet werde, dann kann ich, dann darf ich das gar nicht für mich behalten, sondern dann muss das zu den anderen Leuten gehen, damit es denen auch ein Trost wird. Wenn Gott mich tröstet, dann soll ich das den anderen Leuten weitergeben, damit es für sie zum Trost wird. Empfangener Trost ist immer ein Trost, der weitergegeben werden muss, weil es den anderen Leuten gut tut. Vielleicht tut es auch gut, wenn man den Leuten sagen kann, was einem weitergeholfen hat, Vollbart nehmen, Tee trinken, so die menschlichen Dinge. Das mag sein. Aber ich glaube auch oder vor allem das, was wir mit Gott selber erleben, dass das ist, was ich weitergeben kann und auch soll, um andere Leute zu trösten damit. Deswegen erzählt es euch doch. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt in nächster Zeit in einer Kleingruppe seid, wo es irgendwelche Austauschrunden gibt oder solche Dinge, jetzt Jugendbund, wo man miteinander redet oder im Hauskreis oder irgendwie sowas. Dann könnte man den Schwerpunkt beim Austausch nicht einfach überlegen, was war denn letzte Woche oder wie geht's mir gerade, sondern mal überlegen, wo habe ich es denn erlebt, dass Gott mich selber getröstet hat, und das den anderen Leuten erzählen, damit die auch getröstet und ermutigt werden. Und vielleicht, und das wäre der Knaller, vielleicht kann dann der ein oder andere auch sagen, aber an der Stelle, da brauche ich es gerade, dass ich getröstet werde, da brauche ich gerade einen Zuspruch. Und wenn wir das hinbekommen, glaube ich, dann leben wir christliche Gemeinschaft auf eine ganz praktische und richtig gute, wohltuende Art und Weise. Nicht die einzige, noch nicht, aber das gehört auch mit dazu, das Leid miteinander zu teilen und einander aufzubauen. Dann nicht einfach die frommen Bibelverse um die Ohren klatschen und sagen, ja, das wird dir alles zum Besten dienen, es dauert nur noch ein bisschen, dann blickst du es auch. Ein bisschen sensibel wäre schön, wenn man das hinbekommt, den Leuten zu sagen, aber sie zu ermutigen. Das wäre super. Wir haben einen Gott, der tröstet, den Gott allen Trostes. Das dürfen und sollen wir anderen Leuten auch weitersagen. Es gibt ein Lied, das hat Dietrich Bonhoeffer mal gedichtet in einer nicht leichten Situation, überhaupt nicht. Aber er schreibt es, er beschreibt es einfach wunderschön, wie das denn ist. Er schreibt: von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet, wunderbar. Und dann kommt verschiedene Sachen, was ihn gerade bewegt. Und dann kommt der eine Knallervers: von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Ich bin getröstet, egal was da auch kommen mag. Und er weiß, das, was kommt, er sitzt im Gefängnis, ist nicht so ganz gut, sondern es wird eher schwer. Und was tröstet ihn? Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.